Herzlich willkommen zum zweiten Teil Erklärungen zum Leitfaden Himmlischer Gerichtshof. Beginnen wir mit der ersten Folie in der Präsentation. Anmerkung vorab. Der Leitfaden Himmlischer Gerichtshof, das ist der dritte Teil, ist in blauer, die Erklärungen dazu in schwarzer Farbe in der Präsentation. Im Folgenden kürzt sich Himmlischer Gerichtshof mit HG ab. Zuerst zu der Frage. Braucht es einen Leitfaden, um in den Himmlischen Gerichtshof zu gehen? Nein, braucht es nicht. Als ich persönlich zum ersten Mal in den Himmlischen Gerichtshof ging, hatte ich gerade mal 2 Seiten in einem Buch darüber gelesen. Da stand, dass man sich an Gott, den gerechten Richter, wenden kann und dass man vorher mit dem Heiligen Geist zusammen Sünden, die er aufzeigt, bekennen soll. Viel mehr stand da nicht. Der Leitfaden für den Himmlischen Gerichtshof soll euch als Hilfe dienen, wenn ihr dorthin gehen wollt. Folie 2. Vorbereitung für den gewünschten Prozess vor dem himmlischen Gericht. Um dem Ankläger die Argumente von vornherein zu entziehen, ist es von Vorteil, ein großes Blutlinienreinigungsgebet vorab zu beten, im Sinne von proklamieren. Im Leitfaden steht dazu in der Fußnote eine Quelle dafür, ein Buch von Hrvoje Sirovina. Mache dir bewusst, dass du aufgrund des vergossenen Blutes von Jesus und aufgrund seiner Gerechtigkeit in den himmlischen Gerichtshof kommen kannst. Darüber sprachen wir im ersten Teil. Lade den Heiligen Geist ein, dein Herz zu erforschen, wo du faule Kompromisse mit der Sünde, gleich Zielverfehlung, eingegangen bist, und tue Buße und kehre von den verkehrten Wegen um. Stelle dich selber Gottes Gericht, wo du Werke, auch gute, aus eigener Kraft getan hast, beziehungsweise Gottes vorbereitete Werke nicht gemacht oder verpasst hast. Bitte den Heiligen Geist um Offenbarungen dazu, damit du Buße tun und umkehren kannst. Das bezieht sich auf 1. Korinther 11, 31 nach der Luther-Übersetzung. Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Oder die Gute-Nachricht-Übersetzung: Wenn wir uns selbst zur Rechenschaft ziehen würden, müsste der Herr uns nicht auf diese Weise richten. Weiter zur Folie 3. Das Hauptargument für dich vor dem himmlischen Gerichtshof ist deine Bestimmung, die Gott vor Grundlegung der Welt in deinem Buch des Lebens aufgeschrieben hat. Überlege dir, wie der Feind zum Beispiel dies durch Krankheit, Plagen, fehlende Ressourcen usw. verhindert. Stelle nicht erfüllte Prophetien von dir bzw. die andere Christen dir weitergegeben haben zusammen, um sie als Beweismittel im himmlischen Gericht vorzulegen. 2. Korinther 8, 6-8. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht, und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Das ist der Wille Gottes. In der Schrift heißt es, er hat ausgestreuten Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Frage den Heiligen Geist im Vorfeld, welche Bibelstellen du als Zeugnis für dich in den Zeugenstand rufen sollst. Dazu mehr in den Anhängen als Hilfestellung. Hast du Prophetien bekommen, die sich nicht erfüllt haben, obwohl du dich dafür eingesetzt hast? Hat dir Gott etwas zugesagt, das nicht eingetroffen ist? Solltest du Prophetien wegen mangelnder Ressourcen nach Prüfung zusammen mit dem Heiligen Geist zur Seite gelegt haben, tue Buße darüber und kehre um. Frage den Heiligen Geist bzw. Jesus, ob es jemanden aus der Wolke der Zeugen gibt, die du in den Zeugenstand rufen kannst, der dich unterstützt. Das bezieht sich auf Hebräer 12,1. Deshalb. Lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die unsere leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Der Ausdruck Wolke der Zeugen bezieht sich auf die vielen Glaubensvorbilder, die in Hebräer Kapitel 11 erwähnt werden. Wobei meinen Offenbarungen nach es noch viel mehr Heilige in der Wolke der Zeugen gibt. Weiter zu Folie 4. Einlass in den himmlischen Gerichtshof. Ich bitte gemäß Daniel 7, 9-10, dass das himmlische Gericht zusammentritt, die Gerichtssitzung eröffnet wird und die relevanten Bücher aufgeschlagen werden. Das bezieht sich hier direkt auf Daniel 7, 9-10. Dann sah ich, wie Thronsessel aufgebaut wurden, Da hinein setzte sich ein sehr alter Mann, um Gericht zu halten. Seine Kleidung war weiß wie Schnee, sein Haar so hell wie die weißeste Wolle. Sein Thron bestand aus Flammen und stand auf Rädern aus loderndem Feuer. Und ein Feuerstrom ging von ihm aus. Millionen Engel dienten ihm. Hunderte Millionen erwarteten seine Befehle. Die Gerichtssitzung wurde eröffnet und Bücher wurden aufgeschlagen. Und auf 1. Mose 18, 25b sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben. Dann bete weiter. Ich bitte jetzt um Einlass in den himmlischen Gerichtshof. Höre in dem Fall auf dein Herz, ob Widerstände in dir sind, dorthin zu gehen. Eventuell musst du erst Autorität über Dämonen nehmen und sie wegschicken oder noch tiefer Buße tun. Bitte weiter. Ich betone, dass ich nur aufgrund des vergossenen Blutes von Jesus Christus und aufgrund seiner Gerechtigkeit vor den Thron der Barmherzigkeit und Gnade treten kann. Dieser Thron ist ein Gerichtssaal. Ich erkenne die oberste Priorität von Jesus, der auf die Welt gekommen ist, um alle Menschen mit Gott zu versöhnen, das heißt sie vor der ewigen Trennung von Gott zu retten, vorbehaltlos und ohne Einschränkungen an. Das habe ich ausführlich im ersten Teil mit den Grundlagen erklärt. Solltest du ihn noch nicht gesehen haben, rate ich dir dringend, ihn jetzt anzusehen und dann erst den zweiten Teil anzuschauen. Weiter zu Folie 5. Wie geht es weiter, wenn du im Gerichtssaal im Geist angekommen bist? Bete, ich bitte den Heiligen Geist um Hilfe in dem Gerichtsverfahren. Jesus sagt in Johannes 16, 7-8, ich sage euch aber die Wahrheit. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber, Beistand, nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, also der Heilige Geist, wird er die Welt vor ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom Gericht überzeugen. Bitte weiter. Ich bitte jetzt das Gericht, falls der Feind durch Flüche relevante Sachen für diesen Prozess verborgen hat, dass diese Flüche jetzt gebrochen werden, sodass alles in meinem Verfahren ans Licht kommen muss. Das nimmt Bezug auf Galater 3, 13. Doch Jesus hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich. Denn in der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der an einem Holz hängt. Und Kolosser 2, 14. Er hat die Liste der Anklagen gegenüber uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Bete dann weiter. Ich nehme jetzt alle Anklagen in diesem Gerichtsverfahren gegen Menschen zurück, bitte hier im Geist konkret werden, die gegen mich gesündigt haben bzw. mich quälen. Damit entlasse ich diese Menschen komplett von der Verdammnis, die ich wegen meiner Anklagen auf sie gebracht habe. Ich segne sie, sodass diese Menschen in die von Gott vor Gründung der Welt im Buch des Lebens aufgeschriebene Berufung kommen. Ich lasse mir jetzt alle meine Anklagen von einem Gerichtsdiener aushändigen, inklusive der gegen mich selber und gegen Gott, dass er das zugelassen hat, und werfe sie im Geist in das himmlische Gerichtsfeuer oder in einem Papierschredder. Das bezieht sich auf Lukas 3, 6, 37. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, und so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Weiter zur Folie 6. Dieser Abschnitt zwischen den Trennlinien ist nur dann relevant, wenn es in dem Verfahren um Häuser, Städte, Regionen bzw. ganze Länder geht, bzw. wenn du dir bezüglich deines Verfahrens unsicher bist. Dann bete Folgendes. Da unsere Überprüfung der genannten Quellen nur bruchstückhaft sein kann, bitten wir den Heiligen Geist als den Geist der Wahrheit, die unwahren bzw. fragwürdigen Passagen in den Beweismitteln zu löschen und dem Gericht nicht vorzulegen. Bei unserer Argumentation unterstellen wir uns vollkommen dem höchsten Gebot des Königs aus Lukas 10, 27. Er, Jesus, aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Für den Fall, wo wir Gottes ewigen Gesamtplan nicht verstehen, unwissentlich mit unserer Argumentation Quellenangaben oder Bitten gegen den vollkommenen Willen des Vaters vorgehen, soll dies eine Sicherheitsklausel für den König der Könige sein, in allen Fällen an erster Stelle zu stehen und gemäß seinen Herzensabsichten interpretieren und entscheiden zu können. Wir rufen dazu folgende Bibelverse in den Zeugenstand. Prediger 3,11. Gott hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Und auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Dazu Matthäus 6,10. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, auch auf Erden. Und 1. Korinther 13,9. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Weiter zu Folie 7. Ich betone nochmals, dass ich in diesem Verfahren keinen Menschen anklage, weil andernfalls begibst du dich auf die Seite des Verklägers der Brüder und Schwestern. Siehe Grundlage, also Teil 1 und Anhang A. Schildere jetzt dein Problem. Zum Beispiel die Krankheiten, Depressionen, Gebundenheiten, gehäuft auftretende Unfälle und so weiter, weswegen du den obersten Richter um ein Urteil bitten willst. An dieser Stelle bitte detailliert ausführen, warum du Gott den gerichten Richter in diesem Verfahren anrufst. Bei Bedarf können hier Beweismittel vorgebracht werden, wie zum Beispiel ungerechtfertigte amtliche Bescheide, Vorladungen etc. Wenn mehr als ein Beweismittel vorgelegt wird, empfiehlt es sich, diese Beweismittel durchzunummerieren. Wenn zutreffend, ist auch Folgendes möglich. Bitte jetzt einen Engel, alle relevanten Gebete, die ich bzw. Fürbitter für mich in diesem Fall schon gebetet haben, aus dem Archiv des Himmels zu holen und dem himmlischen Gerichtshof vorzulegen. Bitte dann weiter. Ich rufe das Blut Jesu, das lauter spricht als das Blut Abels, in den Zeugenstand, um für mich zu sprechen. Ohne das vergossene Blut Jesu gibt es keine Sündenvergebung. Zusammen mit deiner Buße, bei Bedarf auch stellvertretende Buße für deine Vorfahren und Umkehr, ist dies das Wichtigste und Entscheidendste, was für dich in diesem Verfahren spricht. Bitte weiter. Ich rufe die Bibelstellen, die der Heilige Geist mir auf mein Herz gelegt hat, in den Zeugenstand. Bete sie dann. Deswegen die Vorbereitung, damit du diese Bibelstellen zur Hand hast, die der Heilige Geist für dieses Verfahren geoffenbart hat. Weiter zur Folie 8. Ich tue Buße für mich und stellvertretend für meine Vorfahren, wo ich mich oder sie sich von Satan haben verführen lassen, Bestimmungen aus dem Buch des Todes zu erfüllen. Ich sage mich komplett davon los, inklusive aller dadurch auf meine Blutslinie gekommenen Generationsflüche, finsteren Wein, Urteilen und illegalen dämonischen Bündnissen. Siehe dazu die Erklärung im Grundlagenteil. Das bezieht sich auf 2. Mose 20, 3 bis 6. Hier kann ein vorab gesprochenes, ausführliches Blutreinigungsgebet hilfreich sein. Ich rufe jetzt die anwesenden Beter, Propheten in den Zeugenstand, sofern welche da sind, sodass sie Offenbarungen vom Heiligen Geist bekommen und mir helfen können. Damit sind die anwesenden Beter Fürbitter gemeint, die mit dir zusammen in den himmlischen Gerichtshof gegangen sind. Auch die virtuellen zum Beispiel in einem Zoom-Meeting. Bitte weiter. Ich rufe jetzt, wenn dir der Heilige Geist welche genannt hat, Heilige aus der Wolke der Zeugen in den Zeugenstand, sofern sie dem zustimmen. Also ich sage hier immer, sofern sie dem zustimmen, weil ich kann nicht über sie bestimmen. Die haben ihren freien Willen, auch noch im Himmel. Hebräer 12,1, deshalb lasst uns auch, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde, die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Zusätzlich legen die in Hebräer 11 beschriebenen Glaubenshelden nahe, dass die Wolke der Zeugen sehr daran interessiert ist, dass wir die Bestimmungen, die sie in der Vergangenheit nicht erfüllen konnten, vor dem zweiten Kommen von Jesus Christus durch uns erfüllt werden. Denke darüber nach. Weiter zur Folie 9. Bitte weiter. Ich rufe die Prophetien und prophetischen Träume und so weiter in den Zeugenstand. Ich weise damit darauf hin, dass der Feind meine Bestimmung, die Gott vor Grundlegung der Welt in meinem Buch des Lebens aufgeschrieben hat, blockiert, geraubt oder durch seine finsteren Bestimmungen ersetzt hat. Ich tue Buße persönlich und stellvertretend, wo ich bzw. meine Vorfahren Verträge mit Satan geschlossen haben, Weichen eingegangen sind und uns Vorteile auf den Handelsblattformen von Satan verschafft haben. Ich breche alle Verträge, Bündnisse, Flüche, Weihungen, Festlegungen und betone, dass ich nichts von den Handelsblattformen des Feindes in meinem Leben haben will, denn Gott ist mein Versorger. Das ist an dieser Stelle eine kurze Zusammenfassung eines ausführlichen Blutreinigungsgebetes. Frage hier bitte den Heiligen Geist, ob diese Zusammenfassung ausreichend ist oder ob du an dieser Stelle tiefer einsteigen sollst. Tiefer einsteigen bedeutet, mit dem Heiligen Geist zusammen eigene und oder Sünden der Vorfahren aufzeigen zu lassen, stellvertretend dafür Buße zu tun und bei eigenen Sünden umzukehren. Sei dabei immer bereit, auf Impulse vom Heiligen Geist zu hören und dies auch umzusetzen. Er wohnt in dir und hilft dir. Oft kommen dir Begebenheiten in den Sinn, wo du dich an anderen Menschen schuldig gemacht hast. Tue Buße darüber und kehre um. Weiter zu Folie 10. Das ist die Aufforderung an die Mächte der Finsternis, ihre Gegenargumente vorzulegen. Bete folgendes. Ich fordere jetzt die Advokaten der Finsternis, die Vertreter von Satan, letztmalig auf, ihre Gegenargumente vorzubringen. Ansonsten müssen sie auf ewig in diesem Gerichtsfall schweigen. Ich bitte den obersten Richter, die Gegenargumente der finsteren Mächte gemäß 2. Mose 20, 4 bis 6 auf maximal 4 Generationen zu begrenzen. Ich betone, dass ich, wenn Gott das offenbart, selbstverständlich dazu bereit bin, Dinge aus der Vergangenheit mit stellvertretender Buße zu bereinigen, die weiter als 4 Generationen zurücklegen. Ich bitte den Heiligen Geist, mir uns jetzt Offenbarungen zu schenken, damit ich auf die Gegenargumente des Feindes mit eigener bzw. stellvertretender Buße und Umkehr reagieren und anschließend das Blut Jesu dafür in Anspruch nehmen kann. Wir sind jetzt am entscheidenden Punkt der Gerichtsverhandlung angekommen. Hier ist es sehr hilfreich, wenn weitere Beter, Fürbitter anwesend sind, um auf Offenbarungen vom Heiligen Geist zu hören. Was der Verkläger, also Satan und seine Advokaten, gegen dich noch vorzubringen haben. Bitte hier sehr sorgfältig hinhören, sonst sind es unter Umständen dem Richter die Hände gebunden, ein Urteil zu deinen Gunsten zu sprechen. Weiter mit Folie 11. Zusätzlich rufe ich 1. Petrus 1, 3. Gepriesen sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neugeboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Und Hebräer 12, 24a. Ihr seid zu Jesus Christus gekommen, dem Vermittler des neuen Bundes zwischen Gott und Menschen, und seid durch sein Blut von Schuld gereinigt worden, in den Zeugenstand, und betone, dass ich durch Jesus Christus von Neuem geboren und durch sein Blut komplett gereinigt bin, auch inklusive von der Schuld meiner Vorfahren. Bitte weiter, Heiliger Geist, ich bin jederzeit dazu bereit, wenn du mir nach dieser Gerichtsverhandlungen weiter Verfehlungen aufzeigst, Buße darüber zu tun und umzukehren. Da dieses Gerichtsverfahren in Ewigkeit stattfindet, bitte ich diese Gebete jetzt schon zu berücksichtigen. An dieser Stelle bitte eine Pause einlegen, dem Heiligen Geist um Offenbarungen bitten und darauf hören, was Satan und seine Advokaten gegen dich noch als Anklage, Beweismittel vorbringen. Weiter zur Folie 12. Wenn keine Offenbarung mehr kommen, was der Feind gegen dich als Anklage vorzubringen hat, kannst du Folgendes weiterbeten. Ich bitte jetzt das Gericht festzustellen, dass der Feind keine Anklage gegen mich vorbringt und dass er jetzt bezüglich dieses Falles auf ewig schweigen muss. Demzufolge bitte ich, dass alle Revisionsanträge der Mächte der Finsternis abgelehnt werden. Eine Anmerkung. Sollten Menschen für deine Probleme verantwortlich sein, zum Beispiel du wirst von einem Menschen gestalkt oder deine Existenz wird bedroht, so bitte den himmlischen Gerichtshof darum, dass das Gericht diesen Menschen zurechtweist, eine verschärfte Aufforderung zur Buße und Umkehr und eine besondere Gnade dazu unmissverständlich zukommen lässt. Sollte dieser Mensch, diese Menschen die Aufforderung zur Buße und Umkehr ablehnen, bitte ich, dass Gericht den Tatbestand eines verhärteten Herzens feststellt und dass dieser Mensch, diese Menschen damit in die Hände des lebendigen Gottes fallen, damit er oder sie gerettet werden kann. In den Erklärungen zu Anhang A gehe ich näher auf diesen letzten Punkt ein. Kommt noch. Weiter zur Folie 13. Bitte um ein gerechtes Urteil. Bete jetzt. Ich bitte dich jetzt, oberster Richter, um ein gerechtes Urteil. Spreche hier an dieser Stelle aus, was du dir wünschst, dass in das Urteil aufgenommen werden soll. Zum Beispiel Heilung, Befreiung, himmlische Versorgung, Wiedergutmachung und so weiter. Warte dann, bis du im Geist empfängst, dass Gott ein Urteil gesprochen hat. Solltest du nicht sehen bzw. hören, nimm das Urteil im Glauben wie folgt an. Nehme jetzt dieses gerechte Urteil im Geist an und bitte dich, Heiliger Geist, als meinen Beistand dieses Urteil für mich auf der Erde zu exekutieren, freizusetzen, sodass die Engel Gottes sofort das umsetzen, was Gott in diesem Urteil aufgeschrieben hat. Solltest du als Fürbitter für jemand anderen in den himmlischen Gerichtshof gegangen sein, kannst du an dieser Stelle das Urteil stellvertretend annehmen, um es auf der Erde freizusetzen, sprich zu exekutieren, sodass Engel Gottes sofort das umsetzen, was Gott in diesem Urteil ausgeschrieben hat. Weiter mit Folie 14. Falls du den begründeten Verdacht hast, dass der Feind ähnlich wie in Daniel 12,21 die Zeitlinie gegen dich manipuliert, bete zusätzlich folgendes Gebet, bevor du den Gerichtssaal verlässt. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du die Zeitmanipulationen der Mächte der Finsternis stoppst bzw. rückgängig machst, sodass ich oder wir als gesamte Familie wieder in die korrekte göttliche Zeitlinie eintreten können. Ich danke dem obersten Richter für sein gerechtes Urteil und bitte darum, meinen Fall so lange offen zu lassen, bis im sichtbaren Bereich Ergebnisse eintreten oder wenn der oberste Richter offenbart, dass der Fall abgeschlossen ist. Danke, dass ich den Gerichtssaal jetzt wieder verlassen darf. Weiter mit Folie 15. Solltest du eine Offenbarung bekommen, was Gott in diesem Urteil geschrieben hat, das kann auch zeitversetzt passieren, so bitte Jesus Christus, dass er mit dir im Geist zum Berg Zion geht an den Tisch des Herrn, den er dir im Angesicht deiner Feinde aufgestellt hat. Das nimmt Bezug auf Psalm 23,5. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Proklamiere von dort, was du geoffenbart bekommen hast, und prophezei erneut die Prophetien, die du bekommen hast. Danke, Jesus, für diese Gnade, es hier mit ihm zusammen im Angesicht seiner Feinde tun zu dürfen und das Gerichtsurteil und deine Prophezeiung jetzt in Existenz kommen. Bitte habe Geduld und suche Gott bezüglich des Urteils. In meinem ersten Verfahren vor dem himmlischen Gerichtshof musste ich eine Woche warten, bis ich die Offenbarung vom Heiligen Geist bekommen habe, wie das Urteil ausgegangen ist und was darin stand. Mein Freund, mein Gebetspartner, mit dem ich zusammen im himmlischen Gerichtshof war, bekam die Offenbarung schon nach 3 Tagen. Der Glückliche. Ich musste länger warten. Weiter zu Folie 6. Das ist jetzt der Anhang A, befasst sich mit folgender Thematik. Was tue ich, wenn andere Menschen mich stalken, meine Existenz bedrohen oder gar versuchen, mich umzubringen? Ja, leider gibt es nicht nur Ungläubige, die mir bzw. dir Schaden zufügen wollen. Ich persönlich musste leider auch erleben und erlebe es aktuell immer noch, dass Christen gegen mich und meine Familie beten. Sie haben damals laut Offenbarung vom Heiligen Geist dafür gebetet, dass ich meine Heimatstadt verlassen muss. Dumm nur, dass Gott mich genau an diesen Platz, also meine Heimatstadt, berufen hat. Also Vorsicht! Solche manipulativen und kontrollierenden Gebete nennt die Bibel Zauberei und damit Götzendienst. Gott wird solche Gebete nicht erhören, aber die Mächte der Finsternis schon. Sie benutzen sie, um Zerstörung in unser Leben bringen zu können. Zur Vertiefung kannst du hier bitte Matthäus 6, 5-6, Jakobus 4, 3, 5 und Mose 18, 10-12 und 1. Johannes 5, 14 lesen. Weiter mit Folie 17. Da diese Auswirkungen sehr real sind, welche Möglichkeiten habe ich dann im himmlischen Gerichtshof? Nach der Anweisung von Jesus in Matthäus 7,1 darf ich solche Menschen, die mir bewusst oder unbewusst Schaden zufügen wollen, keinesfalls richten bzw. vor Gott, dem himmlischen Gerichtshof, anklagen. Daher lege ich hier einen Schwerpunkt meiner Erklärungen zu diesem Leitfaden, was ich dann für Möglichkeiten habe. Dazu ist es erst wichtig, tiefer einzusteigen, warum Gott Gericht über Menschen bringt. Was ist Gottes Absicht dahinter? Im Folgenden bringe ich ein Negativbeispiel aus dem Alten Testament, wo Gottes Gericht keine Umkehr und Buße bewirkt hat, und dann 2 positive Beispiele. Eines aus dem Alten Testament und eines aus dem Neuen Testament, wo Umkehr und Buße funktioniert haben durch Gericht. Zuerst das Negativbeispiel. Weiter mit Folie 18. Betrachten wir dazu die 10 Plagen, die Gott über Ägypten gebracht hat, aus einer etwas anderen Perspektive. Zuerst müssen wir klären, ob dies ein Gericht Gottes war. In dieser Nacht will ich durch Ägypten gehen und alle erstgeborenen Söhne und alle erstgeborenen männlichen Tiere töten. Ich will alle Götter Ägyptens richten, denn ich bin der Herr. 2. Mose 12, 12. Hätten wir geklärt, die 10 ägyptischen Plagen waren ein Gericht Gottes und zwar zuerst über die Mächte der Finsternis hinter dem Pharao. Übliche Perspektive ist, dass diese 10 Plagen dazu dienen sollten, die versklavten Israeliten aus Ägypten zu befreien. Das ist natürlich korrekt. Weil der Pharao nicht auf euch hören wollte, werde ich gegen die Ägypter vorgehen und sie hart bestrafen. Und ich werde mein Volk, die Israeliten, nach Stämmen geordnet aus Ägypten führen. 2. Mose 7, 4. Weiter mit Folie 19. Jedoch wollte Gott parallel dem Pharao durch diese Gerichte zur Buße und Umkehr bewegen. Er sollte sich und damit auch das ägyptische Volk von den ohnmächtigen ägyptischen Göttern abwenden und zu dem allmächtigen Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs hinwenden. Die ägyptischen Zauberer und Magier und damit die ägyptischen Götter hinter ihnen konnten nur die ersten beiden Plagen nachmachen. Ab der dritten Plage war es mit ihrer Magie zu Ende, finito. Die dritte Plage ist 2. Mose 8, 14 bis 15 beschrieben. Die ägyptischen Zauberer versuchten auch mit ihren Zauberkünsten Stechmücken hervorzubringen. Aber diesmal gelang es ihnen nicht. Die Stechmücken bedeckten die Menschen und Tiere. Hier hat Gott seine Hand im Spiel, meinten die Zauberer. Doch das Herz des Pharaos blieb hart. Wie der Herr es vorausgesagt hatte, hörte er nicht auf Mose und Aaron. Erst selbst die Zauberer des Pharaos erkannten, dass hier eine höhere Macht im Spiel war. Folie 20. Doch das Herz des Pharaos blieb verstockt und er hörte nicht auf sie, wie der Herr geredet hatte. 2. Mose 7, 13. Das war, bevor Gott die Verhärtung des Herzens des Pharaos offenbar machte und verstärkte. Aber ich werde das Herz des Pharaos hart machen, damit ich viele Zeichen und Wunder in Ägypten tun kann. 2. Mose 7, 3. Das war eine Prophetie für Mose und Aaron, was passieren wird, wenn sie den Pharao konfrontieren. Selbst das Gericht Gottes mit den 10 Plagen konnte das verhärtete Herz des Pharaos nicht zur Umkehr bewegen. Somit kam das finale Gericht über den Pharao und seine Streitmacht, von dem aus es keine Umkehr mehr gab. Ich will das Herz des Pharaos ein weiteres Mal hart machen, so dass er euch nachjagen wird. Ich will meine Größe und Macht am Pharao und seinem ganzen Heer zeigen, damit die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin. 2. Mose 14, 4a. So kam, was Gott prophezeit hatte. Das Wasser überflutete alle Streitwagen und Reiter des Pharaos, die den Israeliten ins Meer nachgejagt waren. Nicht ein einziger Ägypter der Streitmacht überlebte. 2. Mose 14, 28. Der Pharao ist mit seinem kompletten Heer buchstäblich abgesoffen. Weiter mit Folie 22. Nun zu dem ersten positiven Beispiel eines Gerichts aus dem Alten Testament. König Manasse war ein Herrscher des antiken Juda, der in der Bibel im 2. Buch der Könige in Kapitel 21, 1 bis 18 und im 2. Buch der Chronik im Kapitel 33, 1 bis 20 beschrieben wird. Er regierte etwa von 687 bis 642 vor Christus und gilt als einer der umstrittensten Könige Judas. Manasse wird einen König beschrieben, der sich von den Wegen Gottes gänzlich abwandte. Er führte das Volk in den Götzendienst und führte Praktiken ein, die es abscheulich angesehen wurden, darunter das Opfern von Kindern. Schließlich opferte Manasse sogar seinen eigenen Sohn im Feuer. Außerdem trieb er Zauberei und Beschwörung, befragte Totengeister und Wahrsager. So tat er vieles, was dem Herrn missfiel, um ihn zu kränken. 2. König 21, 6. Diese Taten brachten großes Unheil über Juda. Manasse vergoss so viel unschuldiges Blut, dass ganz Jerusalem voll davon war. Das kam noch zu der Sünde hinzu, dass er das Volk von Juda verleitete, das zu tun, was dem Herrn missfiel. 2. Könige 21,16. Diese Gräueltaten provozierten das Gericht Gottes über Manasse und das Volk von Juda. Er ließ dieses Gericht durch das Heer des assyrischen Königs ausführen. Schließlich schickte der Herr die Anführer des Heeres des assyrischen Königs und Manasse wurde gefangen genommen. Sie legten ihn in bronzene Ketten und brachten ihn nach Babel. 2. Chronik 33,11. Weiter mit Folie 22. In diesem Fall bewirkte das Gericht Gottes durch Verschleppung und Gefangenschaft in Babylon, dass das Herz von Manasse sich nicht verhärtete, sondern er tat Buße und kehrte um von seinen verkehrten Wegen. In dieser Notlage wandte sich Manasse an den Herrn, seinen Gott. Er betete demütig zum Gott seiner Vorfahren. 2. Chronik 33,12. Wichtig: Wenn Gott Gericht schickt, ist sein Ziel immer, den Menschen, den dieses Gericht trifft, zur Buße und Umkehr zu leiten, damit Gott wieder Gnade walten lassen kann. Weiter mit Vers 13. Und der Herr nahm sein Gebet an und erhörte sein Bitten. Deshalb ließ er Manasse nach Jerusalem auf seinen Thron zurückkehren. Da erkannte Manasse, dass der Herr allein Gott ist. Manasse begann daraufhin, Reformen durchzuführen und den Glauben an den Gott Israels wiederherzustellen und die Anbetung von Götzen zu beenden. Weiter mit Folie 23, Verse 16 und 17. Außerdem ließ Manasse die fremden Götter und das Götzenbild aus dem Haus des Herrn entfernen. Er riss die Altare nieder, die er auf dem Tempelberg und in ganz Jerusalem hatte aufstellen lassen, und ließ sie aus der Stadt schaffen. Dann ließ er den Altar des Herrn wiederherstellen und brachte darauf Friedens- und Dankopfer dar. Außerdem ermutigte er das Volk von Juda, den Herrn, den Gott Israels, anzubeten. Manasses Rückkehr zu Gott wird als entscheidend für die spirituelle Erneuerung Judas angesehen. Leider hat es bei der nachfolgenden Generation, seinem Sohn Amon, nicht funktioniert. Der fiel wieder in die Verhaltensweise seines Vaters vor der Buße und Umkehr zurück. Er wurde daraufhin durch eine Verschwörung seiner eigenen Diener umgebracht, der er nicht von seinen verkehrten Wegen abzubringen war. Die Geschichte von Manasse thematisiert die Themen Umkehr, Vergebung und die Möglichkeit, selbst nach schwerwiegenden Fehlern, die sogar ein Gericht Gottes auslösten, einen neuen Weg einzuschlagen. Denkt darüber nach. Weiter mit Folie 24. Das zweite Beispiel, diesmal aus dem Neuen Testament, ist das Gericht, das Gott über Saulus brachte. Warum musste Gott Saulus richten? Nachdem Stephanus vom Hohen Rat ungerechtfertigterweise wegen Falschaussagen von Zeugen zum Tod durch Steinigung verurteilt wurde, das können wir in Apostelgeschichte 6, 10 bis 13 nachlesen, billigte Saulus schon als junger Mann, dass ein Nachfolger von Jesus Christus zu Unrecht verurteilt wurde und dass er gesteinigt würde. Sie schleppten ihn hinaus vor die Stadt, steinigten ihn. Die amtlichen Zeugen der Hinrichtung zogen ihre Mäntel aus und legten sie zu Füße eines jungen Mannes mit Namen Saulus nieder. Apostelgeschichte 7, 58. Als Saulus dann die Karriereleiter hochgestiegen war mit direktem Zugang zum Hohenpriester, nutzte er dies aus, um die Christen selbst zu verfolgen. Er wollte sie ebenfalls vor den Hohen Rat zerren, damit sie das gleiche Schicksal wie Stephanus erleiden sollten. Währenddessen wütete Saulus gegen die Anhänger, also Jünger des Herrn, und setzte alles daran, sie zu vernichten. Er wandte sich an den Hohen Priester und bat ihn um Empfehlungsschreiben für die Synagogen in Damaskus. Damit wollte er alle, die dieser neuen Richtung angehörten, aufspüren, um sie zu verhaften und, gleichgültig ob Mann oder Frau, in Ketten nach Jerusalem zurückzubringen. Apostelgeschichte 9, 1-2. Weiter mit Folie 25. Später, als Paulus, hatte er realisiert, dass er, statt Gott zu dienen, die Jünger von Jesus mit Gott selber verfolgt hatte. Was ich sage, ist wahr und glaubwürdig. Jesus kam in die Welt, um Sünder zu retten. Und ich bin der Schlimmste von allen, sagt er in 1. Timotheus 1, 15. Er bezeichnet sich zu Recht als den Schlimmsten von allen Sündern. Diese Erkenntnis kam sicherlich nicht aus ihm, sondern aus der engen Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Als er auf dem Weg nach Damaskus war, traf ihn das Gericht Gottes. Das brachte ihm 3 Tage Blindheit ein, und hätte er nicht Buße getan und wäre umgekehrt, so wäre er sicherlich den Rest seines Lebens blind geblieben. Während er nach Damaskus unterwegs war, umstrahlte ihn plötzlich vom Himmel her ein blendend helles Licht. Er fiel zu Boden und hörte eine Stimme. »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« »Wer bist du, Herr?« fragte er. Die Stimme antwortete, »Ich bin Jesus, den du verfolgst.« Apostelgeschichte 9,3-5. Weiter mit Folie 26. Das war das gerechte Gericht Gottes über Saulus. Wie wir sehen werden, diente dies nicht dazu, Saulus zu zerstören, sondern ihn zur Buße und Umkehr zu leiten. In seiner Gnade zeigte Jesus ihm sogleich den Ausweg aus dieser an sich auswegslosen Situation. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Als Saulus sich vom Boden erhob und seine Augen öffnete, konnte er nichts mehr sehen. So führten ihn seine Begleiter an der Hand nach Damaskus. 3 Tage lang war er blind, und während der ganzen Zeit aß und trank er nichts. Apostelgeschichte 9,8-9. Dann motivierte Jesus Hananias, für den Saulus zu beten, damit Gott ihn wiederherstellen und aussenden konnte. Folie 27. Interessanterweise wird Saulus in der Apostelgeschichte bis zum Kapitel 13, Vers 9 Saulus genannt. Zuerst die Vorgeschichte dazu. Elimas, auch bekannt als Bar-Jesus, war ein jüdischer Zauberer und falscher Prophet, der auf der Insel Zypern lebte. Als der Apostel Paulus und Barnabas auf der Insel als Missionare unterwegs waren, begegneten sie dem Prokonsul Sergius Paulus, einem intelligenten Mann, der an den Lehren von Paulus interessiert war, also am Evangelium. Elymas versuchte jedoch, den Prokonsul davon abzuhalten, den Glauben anzunehmen, indem er Paulus und Barnabas widersprach. Schlechte Idee. Schauen wir uns daher diese Verse genauer an, was dann passierte. Saulus, der auch unter dem Namen Paulus bekannt war, sah dem Zauberer fest in die Augen. Und erfüllt vom Heiligen Geist sagte er, »Du Sohn des Teufels, du steckst voller List und Bosheit und bist der Feind aller Gerechtigkeit. Wirst du denn nie aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verdrehen? Jetzt wird der Herr dich strafen und dich für eine Weile mit Blindheit schlagen.« Im gleichen Augenblick kam eine tiefe Finsternis über den Zauberer und er begann umherzustolpern und jemanden zu suchen, der ihn an die Hand nahm und führte. Apostelgeschichte 13, 9-11. Folie 28. Hier schließt sich für mich ein Kreis. Saulus wurde von Gott gerichtet, weil er Jesus durch seine Jünger verfolgt hatte und von ihm mit 3 Tage Blindheit geschlagen. Nach seiner Bekehrung und Wiederherstellung war er noch als Saulus im Auftrag des Herrn unterwegs. Hier nun widersteht der Zauberer Elimas dem Saulus, der ab hier als Paulus bezeichnet wird. Und der Zauberer wird deshalb von Gott gerichtet, wobei Paulus das Gericht ausspricht. Das Ergebnis war, der Prokonsul hat sich bekehrt. Bleibt zu hoffen, dass der Zauberer Elimas seine Blindheit genutzt hat, um von seinen finsteren Wegen umzukehren und Buße zu tun. Hat jetzt der Apostel Paulus an dieser Stelle den Zauberer gerichtet? Nein, hat er nicht. Paulus hat das Gericht Gottes inspiriert durch den Heiligen Geist ausgesprochen. Das ist etwas ganz anderes, als jemanden zu richten. Einen ähnlichen Fall finden wir bei Jesus mittels Petrus versus Hananias und Sapphira. Steht in Apostelgeschichte 5,1-11. Laut einer Offenbarung vom Heiligen Geist war in beiden Fällen ein Schnellverfahren im himmlischen Gerichtshof die Basis, dass Paulus bzw. Petrus das Urteil Gottes aussprechen konnten und die Exekution gleich Ausführung sofort erfolgen konnte. Auch bei Hananias und Sapphira lässt sich das harte Durchgreifen Gottes nur durch die Absicht dahinter verstehen. Wäre Petrus nicht inspiriert durch den Heiligen Geist eingeschritten, hätte Satan durch Lügen die Urgemeinde infiltrieren können und damit Petrus kompromittiert. Das wiederum hätte verhindert, dass Petrus das Evangelium über den Hauptmann Cornelius zu den Heiden bringen konnte. Siehe Apostelgeschichte Kapitel 10. Ihr seht, hätte eine kleine Lüge ohne Gottes Eingreifen eine massive Auswirkung haben können. Nach diesem Exkurs mit Beispielen über Gottes Gerichte gehen wir wieder zurück zum Leitfaden. Wir sind jetzt bei Folie 30. Ich kann als Christ keine anderen Menschen vor dem himmlischen Gerichtshof verklagen. Geht nicht. Würde ich das tun, begebe ich mich auf die Seite des Anklägers der Brüder und Schwestern, was gar nicht gut für mich ist. Daher steht mir nur folgende biblische Alternative zur Verfügung. Erstens. Ich wiederhole mich. Ich muss alle eigenen Anklagen vor dem himmlischen Gericht gegenüber diesen Menschen zurücknehmen, die entsprechend den Schriftrollen im Geist annehmen und anschließend entweder schreddern oder verbrennen lassen. Nach Matthäus 7,11. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Zweitens. Ich erkenne an, dass die Umgebungsgeschichte und oder nicht bereinigte Vorfahrenschuld diesen Menschen dazu veranlasst hat, so zu handeln, wie er jetzt handelt, und segne ihn, damit er in die von Gott vor Grundlegung der Welt in seine Buch des Lebens aufgeschriebene Berufung hineinkommt. Drittens. Ich bitte den Richter, dann diesem Menschen eine Zurechtweisung des himmlischen Gerichtshofs zukommen zu lassen. Diese Möglichkeit der Zurechtweisung bezeugt die Bibel in folgenden Schriftstellen. 3. Mose 19,17. Hege in deinem Herzen keinen Hass gegen irgendeinen anderen Menschen, sondern weise ihn zurecht, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. Sprüche 13,1. Ein weiser Sohn hört auf die Zurechtweisung seines Vaters, ein Spötter aber weigert sich zuzuhören. 2. Timotheus 2,25. Denen, die sich der Wahrheit widersetzen, soll er freundlich den richtigen Weg zeigen. Vielleicht wird Gott ja diese Menschen zur Umkehr bewegen, sodass sie die Wahrheit erkennen. Hebräer 12,7. Wenn ihr Schweres ertragen müsst, erkennt darin die Zurechtweisung Gottes. Denkt daran, dass Gott euch als seine Kinder behandelt. Wer hätte je von einem Sohn gehört, der nie bestraft wurde? Weiter mit Folie 31. Sollte diese Zurechtweisung Gottes keine Frucht bringen, also Wirkung zeigen, steht uns folgende weitere Möglichkeit offen. Viertens. Ich bitte den Richter, diesen Menschen eine unmissverständliche, letztmalige Aufforderung des himmlischen Gerichtshofs zur Buße und Umkehr und Wiedergutmachung zukommen zu lassen. Gemäß Sacharja 1,3, Sprüche 6,31, Matthäus 3,2. Plus eine besondere Gnade, diese Aufforderung nachkommen zu können, so oft wie das Gericht es für notwendig hält. Bezieht sich auf Hiob 33, 29-30. Siehe, das alles tut Gott zweimal, dreimal mit dem Mann, um seine Seele vor der Grube zurückzuholen, damit er vom Licht des Lebens erleuchtet wird. Auch zur Aufforderung und Buße Umkehr die Belegstellen aus der Bibel. Sacharja 1,3. Deshalb sollst du ihnen sagen, so spricht der Herr, der Allmächtige. Wendet euch wieder zu mir hin, spricht der Herr, der Allmächtige. Dann werde ich mich auch wieder zu euch hinwenden, spricht der Herr, der Allmächtige. Sprüche 6,31. Wenn er jedoch ertappt wird, muss er siebenfach zurückerstatten, was er gestohlen hat. Auch wenn er dafür seinen ganzen Besitz verkaufen muss. Matthäus 3,2. Kehrt um und wendet euch Gott zu, denn das Himmelreich ist nahe. Fünftens. Wenn dieser Mensch nach der letztmaligen und unmissverständlichen Aufforderung des himmlischen Gerichtshofs dann nicht umkehrt, bittet das Gericht die Verhärtung des seines Herzens festzustellen, um damit den Präzedenzfall Mose versus Pharao anzuwenden, sodass dieser Mensch in die Hände der lebendigen Gottes fällt. Bibelstellen sage ich gleich noch. Sechstens, Kolosser 1,14. Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und uns alle unsere Schuld vergeben. Hebräer 10,31. Wie schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Der Apostel Paulus in 1. Korinther 3, 13-15. Am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit eines jeden im Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber wie nur einer, der mit Mühe und Not dem Feuer entkommt. 1. Korinther 5,5. Dann sollt ihr den Mann aus der Gemeinde ausschließen und dem Satan übergeben, damit seine sündige Natur vernichtet und er selbst gerettet werden kann, wenn der Herr wiederkommt. 1. Timotheus 1, 20, 20. Hymenäus und Alexander sind Beispiele dafür. Ich habe sie dem Satan ausgeliefert, damit sie lernen, nicht länger Gott zu verachten. Weiter zur Folie 32. Mir war es wichtig zu betonen, dass wir andere Menschen nicht richten dürfen. Dieser Weg steht uns nicht offen. Ich betone es noch mal. Dieser Weg steht uns eben nicht offen. Doch manchmal ist ein Gericht Gottes die letzte Möglichkeit für einen Sünder, dass er noch Buße tut und umkehrt, um damit gerettet zu werden. Wie bei Gott muss unsere Motivation die Liebe sein. Alles andere funktioniert auf Basis des Neuen Testaments nicht. Johannes 3, 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott will nicht, dass jemand verloren geht. Und wir sollten uns dieser Motivation, die auch hinter Gottes Gericht steht, von ganzem Herzen anschließen. Weiter mit Folie 33. Das ist der Anhang B. Hier geht es um Heilung. Das sind Bibelstellen, um sie in den Zeugenstand bezüglich Heilung zu rufen. Hier nochmal eine Erklärung. Hier ist die Bibelstelle aus Hebräer 4, 12 Basis dazu. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl in Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Alles, was lebendig ist, kann in den Zeugenstand gerufen werden. Zum Beispiel redet ja das Blut Jesu besser als das Blut Abels nach Hebräer 12, 24b. Wenn du gesundheitliche Probleme hast, bitte den Heiligen Geist, dir Bibelstellen zu offenbaren, die vor Gericht in den Zeugenstand rufen kannst. Die im Leitfaden folgenden Bibelstellen können dir dabei eine Hilfe sein. Die Bibelstellen sind im Leitfaden ausgeführt. Lese sie dort nach. Weiter mit Folie 34. Anhang C. Belästigung durch Dämonen. Das sind Bibelstellen, um sie in den Zeugenstand bezüglich Befreiung zu rufen. Anhang D. Wiedergutmachung. Das sind Bibelstellen, um sie in den Zeugenstand bezüglich Wiedergutmachung beim Diebstahl durch die Mächte der Finsternis zu rufen. Anhang E. Raub der Ernte. Diese Bibelstellen sind für Landwirte gedacht, denen Ernte oder Teile der Ernte geraubt wurden. Anhang F. Der gerechte Richter versus korrupte Richter. Da das irdische Rechtssystem, wie auch die Regierungen von Gott eingesetzt wurde, leider vielfach korrumpiert wurde, statt Recht Unrecht sprechen, dienen folgende Bibelstellen dazu, trotzdem Gerechtigkeit zu erlangen. In Anhang G habe ich nur einen Haftungsausschluss zur rechtlichen Absicherung angefügt. Folie 35. Damit bin ich meiner Erklärung zum Leitfaden, also dem Teil 2 für ein Verfahren im himmlischen Gerichtshof, fertig. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr das selber anwenden wollt, in dem Text unter dem YouTube-Video bzw. Rumble-Video ist ein Link zu dem Leitfaden, den ihr euch gerne herunterladen könnt. Danke, bis zum nächsten Mal.